Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Tax It Simple.
Tax It Simple, der Rödel Steuer Podcast. Expertinnen und Experten aus unseren weltweiten Niederlassungen sowie weitere namhafte Gäste sprechen über das, was die Steuerwelt bewegt. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt.
Wir wollen sprechen über die globale Mindestbesteuerung, ein Regelungswerk, das uns die OECD vor einiger Zeit vorgestellt hat. Ich will das nicht allein tun, sondern gemeinsam mit meinen Kolleginnen bzw. Kollegen. Bei mir ist Professor Roland Wacker. Er war bis zu seinem Ausscheiden aus dem Richteramt Vorsitzender des ersten Senats des Bundesfinanzhofs und ist jetzt bei uns als Off-Counsel im Stuttgarter Büro tätig. Dann Anna Luze, eine Partnerkollegin aus unserem Stammhaus in Nürnberg. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Steuergestaltung und auch dem internationalen Steuerrecht. Und last but not least Heiko Preisser, ein Partnerkollege auch aus unserem Büro in Stuttgart. Er ist eigentlich in den Verrechnungspreisen beheimatet, ist aber in neuer Funktion bei uns jetzt befasst mit der Digitalisierung im Bereich der Steuerberatung. Herzlich willkommen an die lieben Kollegen. Das Thema hier, ein sehr komplexes Thema. Ganz grob gesagt geht es um nichts Geringeres als die Neuordnung der sogenannten Weltsteuerordnung. Ein ungeschriebener und in Teilen auch geschriebener Kompromiss einer Vielzahl von Staaten, wie er seit über 100 Jahren Bestand hatte, ganz grob gesagt, basierend auf Arbeiten des Völkerbunds in den 1920er Jahren, haben sich die Industriestaaten mit den Entwicklungsländern dahingehend geeinigt, dass die Industriestaaten in der Regel die Ansässigkeitsstaaten von Unternehmen die Unternehmenssteuer vereinnahmen dürfen und den Entwicklungsländern verbleiben sehr beschränkte Quellenbesteuerungsrechte und im Weiteren dann auch die Umsatzsteuer. Ja, das ist der Kompromiss, der geschlossen wurde, der dann ab den 1950er Jahren auch Eingang fand in das sogenannte OECD-Musterabkommen, das die Doppelbesteuerungsabkommen vieler Staaten maßgeblich beeinflusst hat. Und jetzt stehen wir am Beginn einer neuen Ära. Roland Wacker wird die Aufgabe übernehmen, diese globale Mindestbesteuerung, dieses Regelungswerk einmal für uns einzuordnen, auch vielleicht im Verhältnis zu der anderen großen Initiative, die wir gerade erleben, nämlich den sogenannten Pillar 1, die Neuordnung der Besteuerungsrechte im Bereich der Digitalwirtschaft. Und er wird dann zum Schluss auch noch ein Wort zum Umsetzungsstand sagen. Herr Wacker, wenn ich Sie bitten dürfte.
Ja, vielen Dank. Wir haben es ja bereits gehört, neue Steuerwelt trägt den Namen Pillar 1 und 2, also Säule 1 und 2. Reformmaßnahmen, die von der OECD mit beispielloser Geschwindigkeit vorangetrieben werden, eingebunden sind nicht weniger als 140 Staaten. Und was man als Bürger der EU natürlich vor allem im Blick haben muss, all diese Maßnahmen sollen begleitet werden von einheitlichen EU-Richtlinien. Mit anderen Worten, die neue Steuerwelt wird auch gegossen werden in EU-Richtlinien und sie wird für die Mitgliedstaaten verbindlich sein. So viel vorab, vielleicht 5 Schlüsselbotschaften zu dieser neuen Steuerwelt. Schlüsselbotschaft 1. Worum geht es bei den Reformen? Nun, Säule 1, Pillar 1 zielt darauf, das Steueraufkommen neu zu ordnen, in Teil neu zu ordnen und den sogenannten Marktstaaten einen größeren Teil am gesamten Kuchen, am Gesamtweltsteueraufkommen zukommen zu lassen. Unser Thema heute ist Pillar 2, ein weiteres, man könnte vielleicht sagen, ein ergänzendes Ziel. Hier geht es um eine weltweite Mindestbesteuerung in Höhe von 15% für multinationale Unternehmensgruppen mit einem Gruppenumsatz von 750 Millionen Euro bezogen auf 2 der letzten 4 Geschäftsjahre. Ziel ist also, dass möglichst alle Gruppenmitglieder, also alle Einheiten, die zu dieser multinationalen Unternehmensgruppe gehören, einem Mindeststeuerniveau von 15% unterliegen. Die Stoßrichtung ist damit auch klar. Es geht darum, Geschäfts- und Gewinnverlagerungen in sogenannte Niedrigsteuerstaaten zu bekämpfen. Alle haben zu beachten, das gilt nicht nur für sogenannte passive Einkünfte, sondern gilt auch dann, wenn in diesen Niedrigsteuerstaaten aktive Tätigkeiten ausgeübt werden. In der Summe ist deshalb festzuhalten, im Gegensatz zu Pillar 1 zielt Pillar 2 auf eine Erhöhung des weltweiten Steueraufkommens bezogen oder gewonnen, generiert aus den Unternehmensgewinnen. Botschaft 2. Ab wann gilt das Ganze? Nun, sprechen wir über die EU-Richtlinie, ist Stand hier und heute. Die EU-Richtlinie soll noch im Jahre 2022 verabschiedet werden. Sie soll im Jahre 2023 in deutsches Recht umgegossen werden, also umgesetzt werden und tatsächlich anwendbar dann im Jahre 2024. Vorabbotschaft 3. Gibt es politische Vorbehalte? Die Antwort heißt ja. Stichworte Polen, neuerdings auch Schweden und der US-Kongress. Da mag es auch nicht sicher sein, ob er wirklich seinen Konsens zu allen Reformideen erteilt. Aber man wird aus der Perspektive hier und heute sagen müssen, es bestehen eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass es letztlich zur Umsetzung kommt. Weshalb? Nun insbesondere die US-Administration, Finanzministerin Yellen, hat bei ihrem Polenbesuch die uneingeschränkte Unterstützung ihres Landes für beide Projekte erklärt und wie uns allen bekannt, insbesondere die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland nimmt eine Vorreiterrolle in der Umsetzung der Reformmaßnahmen ein. Schlüsselbotschaft 4. Was heißt Pillar 2, also die Einführung der Mindeststeuer in der praktischen Umsetzung? Nun, wir werden es mit einem Regelwerk zu tun haben, mit einer bisher nicht bekannten Komplexität. Die Regeln werden einen hohen Interpretationsbedarf auslösen und sie werden natürlich auch mit Rechtsunsicherheit einhergehen. Frau Lutze wird Ihnen gleich davon einen ersten Eindruck vermitteln. Bitte beachten Sie auch, die neue Steuerwelt ersetzt nicht die bisher bestehende, sondern die neue Steuerwelt tritt neben die bestehende, sie ergänzt sie. Aus der Perspektive der Bundesrepublik Deutschland heißt das insbesondere, die Regeln, die bisher bestehenden Regeln über die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung bleiben unangetastet. Ebenso unangetastet bleiben die deutschen Regeln, die deutschen Missbrauchsregeln zu ausländischen Basisgesellschaften. Letzter Punkt, fünfte Schlüsselbotschaft, zunächst einmal von meiner Seite. Wie sieht die Umsetzung aus? Nun, ich hatte ja bereits erwähnt, kommt es zur Verabschiedung der Richtlinie zu Pillar 2, dann sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, den Inhalt dieser Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. So auch die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt des Weiteren, alle Streitigkeiten, die sich rund um Pillar 2 ergeben werden, sie werden vor den deutschen Gerichten nach deutschem Verfahrensrecht ausgetragen. Das gilt sowohl für das Handeln im Verhältnis zu den Finanzämtern als auch für etwaige Gerichtsverfahren. Aber es ist natürlich zu beachten, wird es zur Verabschiedung der Richtlinie kommen, dann bedeutet jede Streitigkeit rund um das deutsche Recht eine Streitigkeit im Hinblick auf europäisches Recht. Mit der Konsequenz bestehen hier Zweifel bei der Auslegung des deutschen Umsetzungsgesetzes, dann wird zumindest der Bundesfinanzhof, so er denn damit befasst sein wird, er wird verpflichtet sein, die jeweilige Streitfrage, die jeweilige Zweifelsfrage dem Europäischen Gerichtshof mit dem Ziel einer Vorabentscheidung vorzulegen. So viel, Herr Hase, zunächst einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, Herr Wacker, für diese erste Einordnung. Nur weil Sie gerade den Missbrauch angesprochen haben. Wenn man sich das in der Entwicklung auch der öffentlichen Diskussion in den letzten 20 Jahren anschaut, dann passiert hier ja doch Bemerkenswertes. Der Missbrauch war ja vor 20 Jahren zunächst mal auf der Ebene der Staaten diskutiert worden, als es um schädlichen Steuerwettbewerb ging. Dann bekam das Ganze einen anderen Zungenschlag. Dann hat man eher auf die großen Unternehmen, auf die Multinationals geschaut. und hat versucht, mithilfe der Verrechnungspreise, mithilfe der europäischen Beihilfe, Grundlagen dem beizukommen. Und jetzt sind wir bei einem Regelungswerk, Sie haben es gesagt, das im Kern mit Missbrauch überhaupt nichts zu tun hat, nämlich mit einem Regelungswerk, das allein an einen Steuersatz anknüpft, ungeachtet der Frage, ob das missbräuchlich ist und ungeachtet der Frage, ob das aktive oder passive Einkünfte sind. Also tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung, die wir da sehen. So, jetzt kommen wir mal zum Pudelskern, hätte ich fast gesagt. Entscheidend im Leben sind ja die großen W-Fragen. Jetzt haben wir also behandelt, woher kommt das und warum ist das so? Und jetzt kommen wir zu dem, was bedeutet das eigentlich konkret inhaltlich für die Unternehmen? Und da würde ich dich bitten, Anna, dass du uns dort einmal abholst.
Ja, gerne. Und ich würde noch eine weitere W-Frage anfügen, die zu was passt. Wer ist denn tatsächlich betroffen? Herr Wackers, Sie hatten ja schon erwähnt, grundsätzlich sind es Unternehmensgruppen mit einem Konzernumsatz von über 750 Millionen in zwei der letzten 4 Jahre. Das heißt, es betrifft jetzt eher die größeren Unternehmensgruppen, aber jetzt auch nicht so gewählt, dass man sagen kann, das sind Einzelfälle. Unter die EU-Richtlinie fallen dann diese Unternehmensgruppen mit einer Muttergesellschaft in der EU oder zwischengeschaltete Muttergesellschaften mit einer obersten Gesellschaft außerhalb der EU, soweit diese oberste Muttergesellschaft in diesem Drittstaat keiner Mindestbesteuerung, wie wir sie im Moment auf OECD- und EU-Ebene diskutieren, unterliegt. Die Frage ist jetzt, wer hat was zu tun in diesem Konzern? Und da muss man ganz klar unterscheiden zwischen zwei Regelungskonzepten. Wir haben zum einen mal die sogenannte Income Inclusion Rule und zum anderen die Undertax Payment Rule. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Konzerngesellschaft welche Anforderungen zu unterlaufen hat, dann gibt es so schöne Begriffe in der Richtlinie. Da verwende ich auch gern die englischen Begriffe. Wir haben die UPE, das ist die Ultimate Parent Entity. Wir haben die POPE, das ist die Partially Owned Parent Entity. Wir haben die MOSI, das ist die Minority Owned Constituent Entity und dann die ganz normalen Constituent Entities. Die Income Inclusion Rule, das ist die globale Mindestbesteuerung, die wird tatsächlich nur auf Ebene der Mutter, das heißt auf Ebene der Ultimate Parent Entity, erhoben. Es gibt Ausnahmen dazu, zum Beispiel wenn ich eine POPI habe, dann kann auch da eine globale Mindestbesteuerung anfallen, das heißt auch da wird eine Mindestbesteuerung erhoben. Alle anderen Gesellschaften geben in der Regel Informationen weiter. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns einen Konzern angucken, unterscheiden zwischen, wer muss Erklärungspflichten gegenüber dem Finanzamt erfüllen. Das kann auch in den Ländern noch unterschiedlich gehandhabt werden. Das kann auch weltweit noch unterschiedlich gehandhabt werden. Und wer ist für die Informationsweitergabe zuständig? Wir gucken uns heute insbesondere die Income Inclusion Rule an, die auf Ebene einer UPE oder POPE anfällt. Und im Prinzip ist die Income Inclusion Rule so aufgebaut, dass wir uns pro Land, also nicht pro Gesellschaft, sondern pro Land angucken, die Mindestbesteuerungsquote von 15% auf der einen Seite und dann die sogenannte Globi ETR. Das heißt, das ist die globale Mindestbesteuerungssteuerquote, um es mal auf Deutsch zu übersetzen, nehmen daraus die Differenz und wenden diese Differenz auf das sogenannte Globi Income an. Das Ergebnis ist dann die Mindeststeuer, die zu zahlen ist. Das hört sich im ersten Schritt ganz einfach an. Wenn ich das mal runterbreche, dann sind da in jedem Konzern folgende Schritte zu durchlaufen. Ich muss die Globi ETR berechnen. Die Globi ETR, die berechnet sich aus den sogenannten Adjusted Covered Taxes, also der sogenannte angepasste relevante Steueraufwand, ins Verhältnis gesetzt zum Globi Income. Das ist die Bemessungsgrundlage. Ausgangspunkt für alle dieser Größen ist die Rechnungslegung des Unternehmens. Und zwar der Rechnungslegungsstandard für den Konzernabschluss. In Deutschland ist das üblicherweise HGB oder IFRS. Das heißt, Ausgangsgröße ist keine Steuerbilanz, sondern wir haben eine Ausgangsgröße für den ganzen Konzern weltweit, und zwar den Rechnungslegungsstandard. Wenn ich mir dann angucke, wie komme ich zum Globi Income? Für das Globi Income nehme ich also das Ergebnis pro Gesellschaft nach dem jeweils anwendbaren Rechnungslegungsstandard und muss dann Anpassungen vornehmen. Und diese Anpassungen sind für die EU zum Beispiel in der EU-Richtlinie vorgegeben. Eine typische Anpassung wird sein, dass Dividenden, soweit es sich nicht um sogenannte Portfolio-Dividenden handelt, dass die zu kürzen sind. Also diese Erträge sind rauszunehmen. Rauszunehmen sind dagegen auch im Aufwandsbereich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Da stelle ich mir vor, dass das einige deutsche Unternehmen betreffen wird. Klassischerweise sind dann natürlich auch Bußgelder oder Bestechungsgelder rauszunehmen. Also das ist kein Aufwand, der das Global Income mindert. Und wenn wir uns dann in die IFRS-Welt reindenken, dann ein Beispiel daraus wären zum Beispiel, dass Erträge oder Aufwendungen aus der Neubewertungsmethode, dass die zu kürzen sind, um zu Global Income zu kommen. Dann habe ich die Bemessungsgrundlage, das Global Income. Die andere Größe, um die Global ETA zu berechnen, waren ja die sogenannten Adjusted Covered Taxes. Das wiederum setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen mal Covered Taxes, also die erfassten Steuern. Das sind klassischerweise die Körperschaftssteuer oder die Gewerbesteuer oder auch andere lokale Ertragssteuern, aber zum Beispiel auch latente Steuern. Das ist für uns in der Steuerwelt etwas Neues, dass latente Steuern tatsächlich als Steuern behandelt werden. Und diese sogenannten Covered Taxes erfahren dann auch wieder bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen. Beispiele dafür sind zum Beispiel, dass ich Erträge, die beim Global Income zu kürzen sind, dass ich die Steuern auf diese Erträge dann auch für die Adjusted Covered Taxes nicht berücksichtigen darf. Ein Klassiker ist auch, dass ich Steueraufwendungen, deren Eintritt unsicher ist oder nicht binnen 3 Jahre beglichen wird, und ich die auch kürzen muss. Beispiel sind hier zum Beispiel die typischen Rückstellungen für Risiken aus Betriebsprüfungen, die sich im HGB oder IFRS-Abschluss finden. Das ist zwar Steueraufwand, aber kein Steueraufwand für Zwecke der Mindestbesteuerung. Oder wo man bestimmt auch angucken muss, wenn Steuern nicht innerhalb von 3 Jahren beglichen werden, wenn ich schon einen Aufwand oder vielleicht sogar schon eine Verbindlichkeit eingebucht habe, also nicht nur eine Rückstellung, sondern eine Verbindlichkeit, dass ich da tatsächlich monitoren muss, ob diese Steuern innerhalb der nächsten 3 Jahre gezahlt werden. Eine Anpassung, die vielen Unternehmen auch Kopfschmerzen bereitet, dass ich zwar latente Steuern als Steuern berücksichtige, aber latente Steuern nur mit dem Mindestbesteuerungssatz von 15% berücksichtigen darf und nicht mit dem lokalen Steuersatz. Positiv wiederum ist, Florian, du hattest ja vorhin auch schon auf die Hinzurechnungsbesteuerung hingewiesen, dass ich Beträge von Hinzurechnungsbesteuerung, die ich auf Ebene einer deutschen Muttergesellschaft zahle, dass ich die auch tatsächlich den einzelnen ausländischen Einheiten zuweisen darf und dass die in meine Adjusted Covered Taxes einfließen. Habe ich dann die Adjusted Covered Taxes und habe ich mein Global Income auf Gesellschaftsebene berechnet, dann kommt etwas ganz Wichtiges bei der Mindestbesteuerung, das sogenannte Jurisdictional Blending. Das heißt, ich fasse alle Beträge der Gesellschaften je Land zusammen. Das heißt, alle Geschäftseinheiten eines Landes werden zusammengefasst, dass ich Beträge pro Land habe. Und bevor ich dann tatsächlich meine Mindeststeuer berechne, gibt es auch noch Ausnahmen. 2 Ausnahmen sind da in meinen Augen wesentlich. Es gibt eine De Minimis-Regel, die sagt, dass für Länder, in denen der Globi-Umsatz geringer als 10 Millionen Euro ist und das Globi-Income unter 1 Million Euro liegt, dass für diese Staaten keine Mindeststeuer anfallen kann. Das heißt, diese Länder kann ich vor Ermittlung der Mindestbesteuerung wieder aussortieren. Aber ich erwähne sie auch deshalb an diesem Schritt, weil das bedeutet nicht, dass ich für diese Länder nichts tun muss. Größe für Anwendung der De Minimis-Regeln sind gerade der Globi-Umsatz und das Globi-Income. Das heißt, ich muss die vorherigen Schritte, zumindest für das Income und den Umsatz, muss ich auch durchlaufen, um dann festzustellen, ob ich tatsächlich eine Mindeststeuer darauf anwenden muss und zahlen muss oder nicht. Die 2. Ausnahme, die wahrscheinlich in Ländern wie zum Beispiel Ungarn eine größere Rolle spielen wird, sind sogenannte substanzbasierte Ausnahmen. Da bekomme ich für Länder, in denen ich Substanz habe, noch einen Abzug von der Bemessungsgrundlage. Also auch da wieder muss ich alle Schritte durchlaufen. Habe ich dann meine fertige Bemessungsgrundlage, darf ich abziehen 10% der Lohnkosten, zumindest am Anfang, und 8% des Buchwertes des Anlagevermögens. Allerdings muss man zum Beispiel beim Buchwert des Anlagevermögens wieder aufpassen. Das ist natürlich nicht nur einfach der Buchwert am Ende des Jahres, sondern das ist der durchschnittliche Buchwert während des Jahres. Also um diese Ausnahme in Anspruch zu nehmen, um diesen Abzug in Anspruch zu nehmen, muss ich wieder einige Rechenschritte vorher durchlaufen. Ja, und bin ich dann soweit und habe meine Adjusted Cover Taxes und mein Globi Income und meine Bemessungsgrundlage pro Land und dadurch auch meine Globi ETR, komme ich wieder zum Beginn und sage, jetzt schaue ich mir den Steuersatz von 15% an. Ich nehme dagegen meine Globi ETR pro Land, bilde die Differenz und ist meine Differenz größer 0, dann muss ich wohl einen Mindestbesteuerungsbetrag ermitteln und diese Differenz multipliziere ich deswegen wieder mit meinem Globi Income. Das hört sich in der Theorie vielleicht sogar noch halbwegs handelbar an. Die einzelnen Justierungen zwischendurch sind aber durchaus trickreich und wahrscheinlich auch je Gesellschaft, nicht mal in einem Land, sondern je Gesellschaft unterschiedlich zu handhaben und erfordert einen ziemlich großen Aufwand, wahrscheinlich für ganz viele Unternehmen, um überhaupt mal zu diesem Ergebnis zu gelangen.
Ja, so weit, so einfach, hätte ich fast gesagt. Aber wie du schon sagst, der Teufel steckt im Detail. Das wird sehr viel Arbeit bedeuten für die Unternehmen, aber auch auf Beratungsseite. Und die Rechtssicherheit, mit der ist es auch nicht weit her. Das hatte Herr Wacker ja auch eingangs schon gesagt. Der Interpretationsspielraum bleibt hoch. Und Andermann wird auch noch vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer erfreuen, dahingehend, dass das ja noch nicht das Ende aller Tage ist. Du hast dich jetzt vor allem bezogen auf die Richtlinie, weil das ja das Instrument ist, was hier als erstes umgesetzt werden wird. Kommen wir jetzt zum letzten W des Tages, nämlich zum Wie. Ja, also und was ist eigentlich unser Beratungsansatz? Und da brauchen wir natürlich Heiko Preisser, der neben der fachlichen Expertise eben auch den digitalen Input sozusagen leisten kann. Wie gehen wir vor? Was muss der Mandant vorbereiten? Wie können wir dabei unterstützen, Heiko?
Vielen Dank, Florian. Sie haben gehört, dieses Thema hat eine gewisse Komplexität und mit einer einfachen Softwarelösung wird es am Ende nicht getan sein. Dafür sind einfach die Begriffe viel zu unbestimmt. Das heißt, man muss sich sehr genau mit dem Thema beschäftigen. In ersten Analysen von dem Thema sind wir auf die CPCR-Daten gegangen und haben uns überlegt, kann man aus einem eher globaleren Ansatz heraus denn irgendwas für die Mindestbesteuerung ableiten? Und das Ergebnis war im Prinzip, man kann erahnen, wo eine Mindestbesteuerung anfällt, aber man kann dadurch nicht rückschließen, dass man da nichts machen muss. Denn egal, ob die Mindestbesteuerung anfällt oder nicht, Konzerne müssen diesen Prozess durchlaufen, müssen am Ende eine Steuererklärung abgeben oder einen Datensatz in einer bestimmten Qualität, der darlegt, in welchen Ländern jetzt hier diese Mindestbesteuerung anfällt. Und das macht das Thema zu einer neuen Aufgabe für die Steuerabteilung. Das heißt, man muss sich eigentlich darauf einstellen, dass man ab 2024 einen Prozess am Laufen hat, der die Datenerfassung sicherstellt in der richtigen Qualität, die Transformation in das richtige Format und die Übermittlung zur Finanzverwaltung. Und hier setzt jetzt auch natürlich unser Beratungsansatz ab, mit dem Ziel, die passende Steuererklärung abzugeben. Muss man sich aber im ersten Schritt mal die Infrastruktur anschauen. Ja. Man kann jetzt nicht quasi einen Fragebogen hinklatschen und sagen, lieber Mandant, füll aus, so einfach wird es nicht zu beantworten sein. Im Prinzip muss man von dem Konzernrechnungslegungsstandard, von dem Ergebnis vor Steuern oder vom Jahresüberschuss losgehen und jede Position, die hinzugerechnet und abgerechnet wird, durchschauen, um herauszufinden, wie geht man mit dieser Position im Kontext mit Pillar 2 um. Und hinzu kommt noch, dass man alle Gesellschaften im Prinzip durchprüfen muss in einem Stammdatenscreening, das Ganze. Um welche Art von Gesellschaft handelt es sich? Und ist es eine reportingpflichtige Gesellschaft und fällt sie gegebenenfalls unter eine der Ausnahmeregelungen? Also diese beiden Hauptprozesse, Kernprozesse, die muss man erarbeiten. Und klar ist auch, da wird eine Excel-Lösung an ihre Grenzen geraten. Also wenn Sie da 3 Jahre, nachdem dann die Erklärung abgegeben wurde, vor einem Betriebsprüfer mit einer Excel-Datei auftauchen und die einzelnen Zahlen hinterfragen und Sie sie nicht mehr nachvollziehen können, es ist nicht der Ansatz eines modernen Tax-Compliance-Systems. Deshalb, man muss eine professionelle Lösung hier finden. Und jetzt wird es im Markt werden Standard-Tools entstehen, die kann man dann sicherlich nutzen. Aber diese Tools, die muss man natürlich wieder auf die Prozesse customizen. Deshalb gibt es noch einen vielversprechenden weiteren Ansatz. Und in diesem Ansatz nimmt man die bestehende Infrastruktur des Konzerns. Also Sie haben Konsolidierungssysteme, Sie haben häufig Business Warehouses im Einsatz, ganz viele Instrumente oder SharePoints, Kollaborationsplattformen, die sich nutzen lassen, um solche komplexen Prozesse umzusetzen. Vorteil, sie sind bereits im Unternehmen vorhanden, es entstehen keine zusätzlichen Lizenzkosten, es entstehen in dem Sinne auch keine Schulungskosten. Und mit diesen Rahmenbedingungen gehen wir davon aus, dass sich dieses Thema umsetzen lässt und die Komplexität einigermaßen einfangen und man sich dann auch im weiteren Prozess mit den unsicheren Rechtsbegriffen, mit Einzelfragen, mit Detailfragen beschäftigen kann.
Du hast es gerade schon angesprochen, Heiko. Nichtstun ist ja im Grunde keine Lösung, ja, weil am Ende steht die Abgabepflicht im Hinblick auf die Steuererklärung oder den Datensatz. Das wird man im Einzelnen noch sehen, wie das dann ausgearbeitet wird. Und das müssen die Unternehmen, die es sachlich betrifft und persönlich betrifft, dann auch so umsetzen. Und ich verstehe dich so, dass wir im Grunde, wie ja schon bei anderen Digitalisierungsprojekten in der Steuerberatung, wenn ich jetzt mal an DAC 6, also die Anzeigepflichten für internationale Steuergestaltung denke, dass wir sozusagen einen pragmatischen Mittelweg gehen, der da, ich sag mal, im Wesentlichen lautet, wir wissen, es wird komplex, es kommt ein ungeheurer Arbeitsaufwand auf den Mandanten zu, der da auch Personal, Zeit, Geld und nicht zuletzt Nerven bindet. Aber wir helfen im Grunde auf Basis der vorhandenen Infrastruktur, IT-technisch, aber auch im Hinblick vielleicht auf ein CMS-System, uns die Daten herauszusuchen, die wir mindestens brauchen und versuchen mit vertretbarem Aufwand sozusagen dieses Verwaltungsmonstrum irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, kann man das so zugespitzt vielleicht für die Zuhörer formulieren?
Ich denke, so kann man das exakt formulieren und vielleicht noch eine kleine Trennung eingefügt. Wenn man diesen Erhebungsprozess mal erfasst oder diesen Gesamtprozess mal aufgemalt hat, erfasst hat und weiß, wo die Daten herkommen, weiß, ob man beispielsweise weltweit eine Abfrage machen muss nach bestimmten Positionen. Mit diesem Wissen kann man entscheiden, was die beste Lösung ist.
Also im Prinzip ist ja nicht die Software die Lösung, sondern der Weg hin, dass die Software am Schluss laufen kann, ist die Lösung. Und dann ist die Frage, brauche ich die Software noch, wenn ich es für mich prozessual schon gelöst habe.
Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass die Sanktionenseite auch noch nicht geklärt ist. Nicht bei DAC 6 haben wir ja gesehen, dass wir in Polen, dass da bis zu 1 Million Strafen drohten, ja, bei Verstößen gegen nicht vorgenommene oder unrichtige Abgaben. Am Ende wurde es letztlich doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Aber es ist eben eine gesetzliche Verpflichtung, die am Ende dahinter stehen wird und der müssen wir uns stellen. Und mit unserer Beratung schützen wir die Mandanten vor Gefahren, sei es in Form von Geldstrafen, aber eben auch vor unnötigem Aufwand. Also wir versuchen da einen pragmatischen Weg in der Mitte zu finden, bei dem sich alle wohlfühlen und den man auch im Unternehmen noch gut abbilden kann. Denn schließlich verdienen die Unternehmen Geld mit was ganz anderem und ganz sicherlich nicht mit der Steuerdeklaration im Hinblick auf Pillar 2. Also im Grunde gilt zunächst einmal auf jeden Fall Stand heute, wo noch nicht klar ist, wann es jetzt wirklich kommt, vielleicht sogar, ob es überhaupt kommt und wenn ja, in welcher Form. Ich komme ja aus Hamburg, ja, der Grundsatz der christlichen Seefahrt, Ruhe bewahren, ja, und dann aber sich eben einstellen auf das, was dort kommen mag. Ich bedanke mich für die Mitwirkung und das Zuhören. Ich hoffe, dass ein paar interessante Aspekte dabei herausgekommen sind und melden Sie sich gerne bei uns, wenn hier weitere Fragen bestehen.
Das war Tax It Simple, der Rödel Steuer Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.